herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Marcel Langenbach zum Thema MRT-Diagnostik der Gelenke. Viel Spaß beim Zuhören.
Lieber Marcel, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast.
Hallo Kai.
Heute heißt es wieder, hi. Heute heißt es wieder 15 Minuten Radiologie Basics. Und wir haben heute das tolle, spannende Thema MRT der Gelenke, was total häufig vorkommt im klinischen Alltag. Man hört es immer wieder rechts und links. Der Freund, die Verwandten haben gerade eine Verletzung am Knie erlitten und haben eine MRT bekommen. Deswegen, das ist nicht sehr, sehr relevant, was wir jetzt besprechen. Warum ist das MRT so wichtig, wenn wir uns Gelenke anschauen wollen, lieber Marcel?
Ja, nochmal danke, dass ich wieder hier sein darf. Wir versuchen heute mal die 15 Minuten einzuhalten. Meistens klappt das ja
nicht
ganz gut. das Thema heute, wie du schon gesagt hast, glaube ich, betrifft fast jeden und jeder hat es wahrscheinlich schon mal gehabt. Gelenk-MRT ist, denke ich, für die Diagnostik oder die Feindiagnostik, insbesondere von Knorpel, Sehnen, Bändern, aber auch teilweise der Knochenstruktur einfach unerlässlich, weil es Aussagen generieren kann, die andere Modalitäten nicht generieren können, wie das Röntgen oder das CT. Sprich, wir können diese Feinstrukturen, vor allem die weichteilgewebigen Strukturen, einfach beurteilen, was wir mit dem CT nur sehr schwer, mit dem Röntgen eigentlich gar nicht können.
Genau, du hast gerade gesagt, CT, Röntgen, vielleicht auch Ultraschall, das sind ja auch Modalitäten, die man ja anwenden könnte. Übrigens hier nochmal der Hinweis auf andere Podcasts von dir, mit dir, wo wir auch so ein bisschen über die Grundlagen der Modalitäten gesprochen haben in der Radiologie. Was sind denn so die häufigen Gelenke, die man im MRT untersuchen kann oder sollte? Also da gibt es auch Gelenke, die nicht so gut im MRT untersuchbar sind?
Also prinzipiell kann man alle Gelenke sich im MRT angucken. Vom Kniegelenk übers Sprunggelenk, Ellenbogen, Schulter, aber auch bis hin zum Kiefergelenk kann man quasi alle Gelenke, die zumindest eine klinische Relevanz haben, abbilden. Das ist im Falle vom Kniegelenk, von den großen Gelenken, also zum Beispiel Knie oder Schulter, von der Lagerung und so nicht so komplex. Das Kiefergelenk zum Beispiel ist da schon schwerer, einfach aufgrund der Lokalisation und auch aufgrund der Dynamik, die man da haben möchte. So, dass es nicht quasi Gelenkuntersuchung ist gleich Gelenkuntersuchung, aber die meisten Gelenkuntersuchungen folgen da schon einem ähnlichen Muster im Aufbau und sind quasi für alle Gelenke verfügbar.
Und warum sieht man nicht so häufig Hüft-MRTs? Oder ist das nur eine Fehleinschätzung von mir?
Tatsächlich ist das so. Ich glaube, dass die Hüft-MRTs deshalb gar nicht so wichtig sind in der klinischen Praxis, weil da einfach die Bänder und die Muskulatur, die dort ist extrem stark. Dass man da einen Bänderriss hat, ist eher selten. Direkt am Hüftgelenk, was es natürlich gibt, ist ein Oberschenkel-MRT, wenn man jetzt irgendwie an einen Muskelfaserriss denkt oder ähnliches, dass man sich die Muskulatur da anschaut oder auch halt quasi im Becken, um zum Beispiel irgendwelche Sehnenansatzproblematiken an der Beckenmuskulatur beziehungsweise der Oberschenkelmuskulatur im Bereich des Beckens zu sehen. Aber quasi die Hüfte an sich als Gelenk ist so stabil, dass man da eigentlich gar keine klinische Fragestellung hat, die jetzt ein MRT rechtfertigen würde. Es gibt Ausnahmen bei Kindern, dann denke ich zum Beispiel an die Hüftkopfnekrose oder ähnliches, aber im generellen quasi Alltag des Erwachsenen eher nachgestellt.
Würdest du sagen, die klassische Indikation für die Gelenk-MRT-Untersuchung sind Verletzungen? Sind also zum Beispiel Sporttraumata oder?
Ich glaube, das würde ich jetzt abhängig machen, ein bisschen vom Alter. Und zwar bei den Jüngeren definitiv. Der klassische Sportunfall, Skiunfall, was auch immer man halt so so kennt, auch aus seinem Bekanntenkreis. Je älter man dann, je älter die Patientinnen werden, desto mehr sind es auch degenerative Fragestellungen oder insbesondere degenerative Fragestellungen mit den nachgeschalteten möglichen degenerativen Traumata, wie zum Beispiel, wenn man jetzt an die Schulter denkt, dass man eine degenerativ bedingte Ruptur von einer Sehne in der Rotatorenmanschette zum Beispiel hat oder halt auch im Kniegelenk die klassische Frage nach der Kniegelenksarthrose und wie viel Knorpel ist denn überhaupt noch drauf auf dem Knochen.
Ja. Ich denke, dass das Kniegelenk ja ein sehr gutes Beispiel ist für ein Gelenk, das man im MRT gut beurteilen kann. Hast du Lust, das mal so ein bisschen durchzusprechen? Also welche Strukturen kann man da besonders gut darstellen? Welche Strukturen schaut man sich an klassischerweise? Und was wären so typische Befunde jetzt angenommen? Das wäre ein Trauma gewesen beim Fußball oder bei einer anderen Sportart. Was gibt es da für klassische Befunde? Zum Beispiel würde mich sehr interessieren, wie zum Beispiel so ein Meniskusriss aussieht oder wie eine Bänderverletzung aussieht. Kann man da tatsächlich die zerrissenen Enden sozusagen erkennen oder macht man das indirekt anhand von Hämatomenbildung oder wie ist das?
Also das Kniegelenk ist, denke ich, wirklich auch das einfachste Gelenk. Erstmal generell ist die ganze Bildgebung vom Bewegungsapparat extrem komplex, wenn man in die Tiefe geht. Nehmen wir mal das ganz klassische Beispiel. Wir haben jetzt, keine Ahnung, ich war Fußball spielen und habe irgendwie einen blöden Schritt gemacht und land mit Knieschmerzen, weil ich mir das Knie verdreht habe in der Notaufnahme und kann nicht mehr laufen. Was sollte passieren? Das erste ist eine klinische Untersuchung, ganz wichtig, weil insbesondere in der MRT die Diagnostik sehr stark einhergeht mit den klinischen Befunden. Also es gibt im Grunde vieles, was wir in der MRT sehen oder sehen können, was vielleicht gar keine klinische Relevanz hat, weil der Patient gar keine Beschwerden hat. Deshalb ist es quasi da insbesondere wichtig, wenn mir jetzt gesagt wird, ja, Verdacht auf eine Innenbandläsion und ich sehe was am Außenband, beschreibe ich das natürlich in meinem Befund. Aber die Frage ist, kommt das wirklich von dem Traumata oder ist das eine andere Problematik? Dann heißt nach der klinischen Erhebung, das nächste ist ein Röntgenbild. Tatsächlich heißt es immer kein MRT ohne Röntgenbild und das ist auch ganz richtig so, weil mit dem Röntgenbild kann man die knöchernen Strukturen gut sehen und sich da schon mal einen Eindruck verschaffen. Kurze Exkursion, insbesondere wichtig ist zum Beispiel bei Knochentumoren oder Ähnlichem. Und dann, was danach kommt, ist dann meistens im Verlauf des MRT. Also es gibt zwei Punkte, um ein MRT zu machen. Das ist entweder sofort direkt nach dem Traumata. Meistens eine Problematik der Terminfindung, außer man ist jetzt vielleicht der Profisportler, dass man das am gleichen Abend noch bekommt. Oder halt dann im Verlauf, wenn die Schwellung schon wieder ein bisschen zurückgegangen ist, weil zu viel Erguss im Kniegelenk einfach die Diagnostik sehr erschwert, also quasi nach 2 bis 3 Wochen. Meistens, also wenn jetzt, es gibt bestimmte Traumata, da braucht man unbedingt sofort ein MRT, ansonsten reicht das auch in 2 Wochen. Und dann kommt der Patient zum MRT, wird aufgelegt und man macht die Bilder und dann hat man im Grunde 2 Hauptsequenzen. Das eine ist ein T1 gewichtete Sequenz und das andere ist ein T2 gewichtete Sequenz. Da kann man auch nochmal in unserem Podcast von MRT-Grundlagen hören, wenn man da nochmal sich das nochmal ein bisschen vertiefend anhören möchte. Mit den T1 gewichteten Sequenzen ganz grob schaut man sich eher die Knochenstruktur an, mit den T2 gewichteten Sequenzen, das sind spezielle T2 gewichtete Sequenzen, schaut man sich die Weichteilstrukturen an. Und dann geht man das durch und sieht dann die Verletzung. Und mit der Verletzung hattest du ja jetzt gesagt, ja, man sieht das, also wenn jetzt das Kreuzband gerissen ist, sieht man die 2 Enden, man sieht richtig dass das Band auseinander ist. Beim Meniskusriss sieht man auch den Riss, weil dieser Riss mit Flüssigkeit gefüllt ist und die Flüssigkeit sieht, also quasi das Hämatom ist ja meistens Blut durch die Verletzungen und das sieht man, also es ist quasi so ein Mix aus, dass man die Verletzung an sich sieht oder auch bei so feinen Sachen, dass man das Blut und das Hämatom im Bereich der Schädigung sieht.
Aber da nochmal der Appell, nicht einfach den MRT, das MRT anfordern, wenn man das Gefühl hat, Mensch, da ist irgendwas kaputt, sondern wichtig für euch ist schon auch die klinische Beschreibung der Symptome des Unfallmechanismus und natürlich auch die Beschreibung des klinischen Untersuchungsbefundes. Also wo ist der Schmerz, wo ist vielleicht eine Instabilität zu sehen und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist ja manchmal so ein Reflex, der ja auftritt in der Klinik, wenn es schnell, schnell gehen muss. Gibt es denn was das MRT eigentlich nicht gut sieht oder wo das MRT Schwierigkeiten macht bei der Interpretation für euch Radiologen, jetzt bei den Gelenken?
Tatsächlich, knöcherne Strukturen sind immer schwierig. Also quasi, man kann teilweise wirklich eine Fraktur im MRT übersehen, wenn man manchmal nicht ganz gut hinschaut, insbesondere wenn sie schon älter ist, weil was sieht man bei einer Fraktur? Man sieht den Frakturspalt und deshalb wollen wir auch gerne davor ein Röntgenbild haben, einfach um da diese hohe Auflösung mit dem hohen Kontrast zu haben. Für die knöchernen Strukturen, man sieht zwar das Ödem, wenn man jetzt zum Beispiel einen Bone Bruise bringt, also quasi wenn man sozusagen wie ein Hämatom im Knochen hat, man sieht manchmal aber gar nicht die Fraktur an sich so gut, wie man sie im Röntgenbild sehen würde. Bestes Beispiel hatte ich meinen Patienten, der ist auf den Rücken gefallen und das MRT hat zwar ein Hämatom im Bereich der Dornfortsätze gezeigt, haben wir im Verlauf doch noch ein CT gemacht, weil das MRT dann doch irgendwie vorm CT gelaufen ist und genau das war ein Fehler, weil dann hat man die Frakturen ganz klar, die Frakturlinien ganz klar sehen können und im MRT war es nur so ein bisschen Ödem im Bereich der Dornfortsätze.
Können wir nochmal zur Schulter rüber switchen, weil das ist, finde ich, auch immer spannend. Das sind ja auch viele Patientinnen und Patienten, die da Schwierigkeiten haben, jetzt bei den jungen Menschen natürlich eher Verletzungsmuster, also durch Sport oder Stürze oder so. Bei den älteren Menschen ja häufig Patientinnen, Patienten, die Schmerzen haben, die Arme nicht mehr richtig hochbekommen, bei Rotatoren, Manschetten, Rupturen zum Beispiel. Wie sieht so eine Rotatoren-Manschettenruptur aus? Und wie kann man, diese Engpass-Syndrome, die häufig beschrieben werden, wie kann man die im MRT sehen?
Fangen wir mit den Rotatormanschettenrupturen an. Das sind ja im Grunde auch nur Sehnen, wie alle anderen Sehnen des Körpers auch. Und auch da, man geht die Sehnen durch. Also tatsächlich, die Schulter ist eins der komplizierteren Gelenke vom ganzen Verlauf der Sehnen, wie der Verlauf im Schultergelenk ist. Man geht die systematisch durch und dann sieht man meistens, häufig sind es ja ansatznahe Rupturen, dass die Sehne dann abgelöst ist. Also entweder sieht man wirklich eine Lücke oder was man häufiger sieht, weil vor allem bei älteren Patienten hat man häufig so Partialrupturen, so chronisch bedingte, degenerativ bedingte Partialrupturen. Und da sieht man dann, dass diese Sehne nicht wie sonst so schön glatt gerade ist, sondern dass es wirklich so gewellt ist. Also man kann sich das ja wirklich so vorstellen wie so Wellpapier oder Wellpappe, dass man so richtig so Wellen in der Sehne hat, meistens dann auch mit einem Ödem, weil Verletzung gleich Blut, Einblutung gleich Ödem. Und so sieht man das dann tatsächlich ganz gut, wenn man da ein bisschen geübtes Bild hat. Ansonsten diese Engpass-Syndrome, meistens hat man ja irgendwie im Bereich der Bizepssehne oder subakromiale Engen. Tatsächlich misst man da den Abstand. Das tatsächlich auch wieder ganz gut im Röntgenbild eigentlich. Und dann kann man auch da wieder sehen, dass zum Beispiel die Sehne auch ein Ödem hat durch eine Reizung, weil die läuft natürlich dann immer über den Knochen drüber und das reizt einfach, wie wenn man sich ein Kletterseil über eine Kante zieht die ganze Zeit. Das ist auch nicht gut.
Jetzt kommt wieder meine Lieblingsfrage, lieber Marcel, wie ist denn das, mit der technischen Weiterentwicklung, was die Gelenk-MRT-Diagnostik betrifft? Wie ist es mit KI? Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass da Abstände ausgemessen werden müssen, Engpass-Syndrome, Rupturen oder so. Ja, du zeigst auf die Uhr, Entschuldigung. Gibt es da Hilfsmittel? Gibt es da KI? Gibt es da technische Verbesserungen, die das jetzt im Moment schon oder vielleicht in Zukunft, die dich da unterstützen?
Tatsächlich muss man sagen, glaube ich, für die Befundung fällt mir jetzt gar nichts ein, was ich jetzt wüsste, dass wir das benutzen. Aber in der Bildakquisition, weil natürlich die Gelenks-MRTs sollen immer schneller werden. Und mit Hilfe von AI-gestützter Bildakquisition und Nachverarbeitung kann man tatsächlich die Akquisitionszeit deutlich reduzieren bei gleichbleibender Qualität. Das heißt, so ein Knie-MRT heutzutage besteht eigentlich aus 2 Sequenzen, vielleicht auch 3. Das sind 3D-Sequenzen dann. Mit der AI-Software kann man das teilweise schon in 8 Minuten machen. Also das heißt, da kann man die Zeit gut drücken. Und ich glaube, das ist aktuell der Punkt, wo die Weiterentwicklung doch am deutlichsten spürbar ist und noch nicht so sehr in der Befundung für die Gelenke. Dazu sind einfach die Befunde zu variabel.
Super. Du, ich glaube, wir reißen gerade ganz genau die 15 Minuten. Hat super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Schön, dass du wieder in Deutschland bist. Schön, dass du Papa geworden bist. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Ich bin mir sicher, dass wir wieder ein spannendes Thema finden werden.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich auch hier sein durfte und ich freue mich auch schon.
Bis bald. Mach's gut.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.